Genau. Dürft ihr. Alle anderen bleiben hier. Oh. Ja, wir sind im Johannesevangelium und sind im Kapitel 2 angelangt. Und wir wollen das auch heute lesen. Heute geht es um meine Hochzeit. Und wir lesen aus Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und ich habe schon gesehen, irgendwas ist mit der Formatierung hier ein bisschen nicht so ganz optimal. Aber wer die Bibel mit hat, der darf auch gerne seine Bibel aufschlagen. Ich lese auch noch vor. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der das Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger und sie blieben nur wenige Tage dort. Ja, Johannes nimmt uns heute mit auf eine Hochzeit, die er schildert in Kana. Und meistens ist es so, dass wenn wir Hochzeit feiern oder wenn Menschen Hochzeit feiern, dann teilt man das, dann lädt man Menschen ein. Und die Hochzeit ist ja auch eine Hochzeit und man will diese Freude teilen. Und auch wir durften hier vor einigen Wochen eine Hochzeit feiern, die wunderschön war, die wir teilen durften. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in Kürze noch eine Hochzeit erleben. Würden wir uns freuen. Also eine Hochzeit ist wirklich wunderbar mitzuerleben, aber die will eben auch organisiert sein. Und da ist eine Menge zu tun und du willst deinen Gästen ja schließlich auch ein gelungenes Fest feiern. Und da soll möglichst alles gut gehen, aber es kann eben auch passieren, dass es manchmal nicht so läuft. Und ich weiß nicht, wir könnten mal bei YouTube unter Video Compilation nachschauen. Da kann man so eine Sammlung sehen von Dingen, die passieren können. Ne, der Bräutigam, der zum Altar geht und dem die Hose runterrutscht oder die Frau, die neue Stöckels anhat und ausrutscht und in der Torte landet. Das ist ein bisschen Schadenfreude, aber all das hat es schon gegeben, kann man da eben sehen. Ja, Johannes schildert uns hier eine Hochzeitfeier und auch da läuft nicht alles rund. Und wir sehen auch, dass Jesus sein erstes Wunder tut. Und wir können das lesen im Vers 11, was wir gelesen haben, verdeutlicht Johannes das. Da sagt er, er tat sein erstes Wunder, er tat sein erstes Zeichen und offenbarte dadurch seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Und das ist der eine Punkt, auf den wir heute eingehen wollen. Jesus offenbart seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht, damit wir glauben. Das ist der eine Teil, den wir betrachten werden. Wir werden auch sehen, dass die Bibel uns sehr praktische Anleitungen gibt für uns, um Schritte im Glauben zu machen. Ja, Jesus, Maria und ein Teil seiner Jünger waren eingeladen. Jesus hatte erst, der Roman hat uns das ja letzte Woche auch gepredigt, 6 seiner Jünger versammelt, die anderen sollten noch kommen und sie waren eingeladen auf diese Hochzeit. Und was man wissen muss, damals, also eine jüdische Hochzeit, die war sehr lang. Ein Teil von mir kommt ja aus Indien, oder ich bin genetisch halb indisch, und ich weiß nicht, also in vielen Ländern noch werden Hochzeiten sehr ausgedehnt gefeiert. Hier macht man es oft dann vielleicht noch, hat man einen Tag Hochzeit, aber in vielen Regionen dieser Welt sind das Tage, die man feiert. Und in Indien gibt es auch den Wedding Planners, wirklich einen Job, den du da ausüben kannst und lernen kannst, weil die so ausgefeilt sind, die Hochzeiten. Und ein Teil meiner Familie wohnt in Bombay. Und es ist super spannend, wenn du abends, die wohnen so in einem ziemlich großen Gebäude, wenn du dann auf die Dächer schaust, ist ja eine Riesenstadt, dann siehst du überall Hochzeiten. Das ist wirklich ein totales Erlebnis. Und dann gehst du ins Bett und dann ist am nächsten Tag die Hochzeit immer noch und es ist immer, irgendwie geht das wirklich über Tage. Und auch damals, so Hochzeiten waren auch wirklich ein, also nicht nur eine Hochzeit der Braut und des Bräutigams, sondern es war auch ein gesellschaftlicher Anlass, der gefeiert wurde. Es ging nicht nur um die beiden, sondern es hat auch viel mit gesellschaftlichen Kontakten zu tun und mit Bindungen, die geschlossen wurden. Also das war ein großes Ding. Und jetzt lesen wir in Vers 3 das Drama. Ne? Gab ein Problem. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Der Wein ist alle. Totaler Stimmungskiller. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hatten die Leute mehr gepichelt. Vielleicht auch, waren auch Leute uneingeladen dazugekommen. Und kein Wein mehr. Und heute würde man sagen, ja, kein Problem, ich nehme Bier. Ne? Oder du würdest irgendwie mit dem Auto zur Tanke fahren und würdest Nachschub besorgen. Aber das ging damals nicht. Und das war nicht nur unhöflich oder peinlich, wenn du keinen Wein mehr hattest, sondern Wein war auch ein Zeichen in der jüdischen Kultur der Freude und ein Zeichen der Anwesenheit Gottes. Und wenn der Wein ausging, das war einfach überhaupt kein gutes Omen. Und vielleicht warst du dann auch in deinem Dorf als Geizer verschrien. Und der damals die Verantwortung hatte für dieses Fest, das war der Bräutigam, zu sehen, dass genügend da ist. Und ich weiß nicht, wie die sich gefühlt haben, das Ehepaar, was heiraten wollte, aber man kann sagen, nur ein Wunder kann hier retten. Und genau das ist das, was wir heute sehen können. Jesus tut sein erstes Wunder, sein erstes Zeichen in einer scheinbar wirklich miesen Situation. Und das, was wir hier sehen werden, alles wird wieder gut. Warum? Weil derjenige, der das ganze Problem am Ende wieder ins Lot bringen war, der war anwesend. Jesus war da, Jesus war eingeladen und weil er da war, konnte er die Situation retten. Und das ist das erste und wichtigste Erkenntnis, die wir haben für jeden Menschen. Lade Jesus in dein Leben ein. Und das Schöne ist, dass Jesus sich einladen lässt. Na, Jesus ist kein Spaßverderber. Na, Jesus ist zu der Hochzeit erschienen, damit die Menschen Freude haben. Und er wartet nur darauf, dass er eingeladen wird. Und als diese Hochzeit war, war Jesus just in seiner Heimat in Nazareth. Und das war nicht weit entfernt. Und Jesus ist nie weit entfernt. Jakobus 4, Vers 8 lesen wir: Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Ja, lade ihn ein. Warum? Weil wir ihn in unserem Leben brauchen. Hier ging es nur um Wein, aber Jesus hat viele Wunder getan, viele Zeichen getan. Da ging es um sehr existenzielle Dinge. Und in unserem Leben hängt alles davon ab, ob wir Jesus in unserem Leben eingeladen haben. Denn unser ganzes Schicksal hängt von dieser einen Frage ab. Nicht nur in Bezug auf unsere Ewigkeit. Es kann auch sein, dass wir mit Themen beschäftigt sind, die schwierig sind, dass auch wir leer sind. Und es ist gut, wenn wir in allen Lebenslagen den Herrn an unserer Seite haben. Also die Feststellung hier war, der Wein ist alle Und Maria hatte das mitbekommen. Sie hatte wohl eine Art Dienst dort. Und was macht sie in dieser Situation? Sie geht zu Jesus. Und der zweite Schritt, den wir hier abschauen dürfen von Maria, ne, steh dir deinen Mangel ein in deinem Leben, was auch immer das gerade ist. Ne, es ist wunderbar, wenn es uns gerade gut geht, wenn wir gechillt hier durchs Leben gehen, aber im Normalfall werden wir uns immer wieder Dinge im Leben begegnen, die es in sich haben. Und das auch besonders als Christ, wo wir immer auch den Anfeindungen des Widersachers ausgesetzt sind. Und es kann gut sein, dass auch wir Situationen erleben, wo eben scheinbar nichts mehr geht. Und es kann auch sein, dass uns der Wein ausgegangen ist. Wie gesagt, also Wein war ein Symbol der Freude. Und auch wir sind manchmal Flasche leer und benötigen Kraft und Weisheit und Hilfe. Und in dem Moment müssen wir auch unseren Stolz aufgeben und bekennen, ich schaffe es nicht. Aber das Wichtige ist, dass wir unsere Probleme eingestehen und zum Herrn gehen. Und das ist genau das, was Maria hier macht. Und das klingt sehr simpel, aber wie oft ist es eben das Letzte, was wir im Leben tun. Na, wenn nichts mehr geht, wenn wir mit vielem am Ende sind, na, wenn wir versucht haben, das Problem selber zu lösen, Urlaub gemacht haben, Wein getrunken haben, na, zum Seelsorger gegangen sind. Wo gehen wir hin mit unserem Unvermögen, mit unserer Ratlosigkeit und mit unserer Sündhaftigkeit, die uns ja leider auch eben blind macht? Und auch wir müssen manchmal, wie Paulus bekennen in Römer 7, in mir lebt nichts Gutes. Na, was sagt Paulus? Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und Paulus hatte das sehr gut analysiert. Selbst wenn wir Gutes tun wollen, wir können das manchmal nicht. Es gibt ein Gesetz in uns, was das verhindert. In uns gibt es noch Sünde, die uns verführen wird. Wohin damit? Wer wird mir helfen, fragt Paulus hier im Vers 7, im Kapitel 7 im Römerbrief. Und er schaut von sich weg und er schaut auf den Herrn, auf Jesus und sagt, Gott sei Dank, der Herr kann helfen, Jesus kann helfen. Von Jesus getrennt können wir nichts Gutes tun. Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, es ist wichtig, dass wir uns versorgen lassen durch den Herrn, dass wir seinen Rat suchen, seine Weisheit und bei ihm bleiben. Ja, was können wir noch sehen? Maria kommt zu Jesus in der Erwartung, Jesus, mein Sohn, tue bitte etwas. Und der Name Jesus bedeutet schon, Gott rettet, denn er sollte kommen, um das Volk zu retten von seinen Sünden. Nur er kann was tun, wenn alle anderen nichts mehr tun können. Und so auch hier. Also was hat Maria gemacht? Sie ist mit Glauben zum Herrn gekommen, zu Jesus gekommen. Und das war auch ein Glaubensschritt, den hier Maria gemacht hat. Denn, was man beachten muss, Jesus hatte bis dahin noch kein einziges Wunder getan. Also Maria hatte die Verheißung vom Engel, wer Jesus ist. Aber, und ich bin auch sicher, sie hatte von ihm schon einiges mitbekommen, was er für eine Persönlichkeit ist. Aber sie hatte eben noch kein Wunder von ihm gesehen. Und sie kommt trotzdem voll Glauben, voll Vertrauen zu ihm. Also auch wir dürfen im Vertrauen zu Jesus kommen und erleben, dass er etwas tut, dass er wirkt in unserem Leben. Und sie kommt zum Herrn und erklärt, was los ist. Aber was sehen wir noch? Sie sagt ihm nicht, sie bestimmt ihm nicht, was zu tun ist. Wie man vielleicht geneigt ist, dass man Erwartungshaltung hat im Leben. Jesus ist der Herr und nicht andersrum. Und er weiß so viel besser, was für uns gut ist, weil er uns liebt. Und Jesus hat gesagt, meine Wege sind höher als eure Wege. Und was Jesus tut, das ist viel besser als unsere Ideen, die wir haben. Also überlassen wir ihm unsere Wege. Und ich bin sicher, es wird immer unvollendete Wünsche geben in unserem Leben, die wir haben, die uns Jesus nicht schenken wird. Ob in Hinsicht auf Gesundheit oder Karriere oder Beziehungen. was das Leben auch immer bereithält. Wir lesen das von Paulus. Paulus hatte einen Stachel im Fleisch, wie er geschrieben hat, was auch immer das war. Wir wissen nicht, was es war. Und er hat dafür gebetet. Aber Gott hat es ihm nicht genommen, weil er Gründe dafür hatte. Er hat es auch benannt, warum er es nicht genommen hat. Aber lass deine Bitte bei Jesus los. Vertraue darauf. Er weiß, was gut ist in unserem Leben. Und ich weiß, dass das oft gleich gesagt ist, aber ich ermutige uns, wie Maria hier nachzufolgen in ihren Fußstapfen und zu ihm zu sagen und ihm zu vertrauen, dass Jesus tun kann. Und lass deine Bitte bei ihm los, weil da ist sie gut aufgehoben. Und Maria geht zu ihrem Sohn und bittet ihn um Hilfe. Und Jesus antwortet. Und Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist eine harte Antwort, oder? In dem Moment. Was denkt ihr? Also, ich weiß ja, dass Söhne so manchmal nicht wirklich nett sind zu ihren Eltern. Kommt vor, aber das würden wir von Jesus nicht erwarten. Das scheint hier auch eigentlich gar nicht reinzupassen, diese Antwort. Und das klingt auch nicht freundlich. Sie bittet Jesus um Hilfe und er antwortet: Was habe ich mit dir zu tun? Und sollte es wirklich so sein, dass Jesus hier keinen Respekt hatte? Und wir wissen eigentlich, dass Jesus in seinem Leben nie lieblos war. Und man denke mal auch, man muss hier genauer hinschauen, weil das so ein komischer Einschub hier ist, den wir haben. Also zum einen, es klingt ja so, als ob Jesus das total egal ist, was Maria hier sagt. Aber wir werden sehen, dass Jesus sehr genau vernommen hat, um was Maria bittet. Denn er geht nachher voll und ganz ein auf das, was sie bittet. Ne? Er führt es aus. Aber warum scheinbar so unpersönlich? Er nennt sie Frau. Und vielleicht die bessere Übersetzung, sinngemäß, ist vielleicht die Bezeichnung Frau, Mama. Und Jesus ist hier nicht lieblos zu seiner Mutter. Ein paar Kapitel weiter lesen wir, dass als Jesus am Kreuz hing, war er nicht alleine. Seine Mutter war da, Johannes war da. Und er befiehlt sie Johannes an, ne, um ihr noch Gutes zu tun. Und er nennt sie auch Frau. Er sagt: Frau, siehe dein Sohn, und zeigt auf Johannes. Und dann macht das alles sehr, sehr fürsorglich. Und es zeigt uns Jesus hier nicht lieblos oder respektlos, wenn er sie mit Frau anredet. Und doch zeigt uns diese Anrede, Jesus zieht eine bestimmte Grenze für seine Mutter zu seiner Mutter. Und hier ist ein Abschnitt, also Jesu, der Sohn, wird Jesus, der Sohn. Also Jesus war Marias Sohn und er war gleichzeitig Gottes Sohn. Und diese Rollen haben sich in diesem Moment in der Frage der Autorität neu ausgerichtet. Und genau das macht Jesus in diesem Moment auch seiner Mutter klar. Ab jetzt gibt es für mich und auch für dich, liebe Frau Mutter, ein neues Rollenbild. Jesus sagt ihr mit dieser Aufforderung: Jetzt tu etwas, trittst du in einen Wirkungsbereich ein, der dir nicht mehr unterliegt, der dir, Frau, nicht mehr zusteht. Also Jesus sagt seiner Mutter: Hier ist eine Grenze für dich, hier fängt etwas Neues an. Und ab sofort ist der Wille seines Vaters das, was Jesus eben vollkommen vollbringen wird. Nur das war prioritär, dass Jesus seinen göttlichen Weg, seinen bestimmten Weg geht. Aber er ehrt seine Mutter und er ehrt sie eben gerade dadurch, dass er sich Gott, dem Vater, noch mehr unterordnet als ihr. Und ein Kommentar, den ich dazu gelesen habe, der passt vielleicht ganz gut, ist, dass als Maria zu Jesus geht in Vers 3, als sie ihn anspricht, kommt sie zu ihm als Mutter. Und als sie dann zu den Dienern geht, in Vers 5, was wir noch lesen, geht sie zu ihnen als Gläubige. Und genau das wird hier verdeutlicht, dieser göttliche Auftrag, warum Jesus hier ist. Und Jesus ergänzt doch, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und vielleicht können wir das am besten so verstehen, dass Jesus in dieser Notsituation, wo Maria hineinkommt mit einer Not, die diese Hochzeitsgesellschaft gerade hat, der Wein ist alle, dass Jesus in dieser Not an eine viel größere Not denkt, für die er gekommen ist, die er lösen wollte. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nur im Laufe des Johannes-Evangeliums werden wir das noch hören. Die Stunde, von der er spricht, ist die Stunde, wo er eben ans Kreuz geht und für uns seine Sünden bezahlt. Ja, Jesus denkt hier viel weiter. Er denkt an den großen Plan Gottes und das bringt Johannes hier zum Ausdruck. Ich denke, das war vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Ja, wir lesen weiter, Verse 5 bis 8. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es ihm. Also ich denke, Maria wusste nicht, was Jesus jetzt tun würde, nur so viel. Das Vertrauen war groß, dass Jesus handeln wird und sie geht zu den Dienern und bereitet die Diener darauf vor. Und sie gibt den Dienern den besten Tipp, den du irgendjemandem geben kannst, was er dir sagt, das tue. Na, was Jesus dir sagt, das tue, sei gehorsam. Ja, Jesus konnte handeln und es wurde alles gut, weil die Diener das taten, was Jesus ihnen gebot. Und auch wir sind Diener. Und das sollte auch unsere Grundhandlung sein, unsere Grundhaltung, wenn du Gottes Wort liest, dass wir Acht haben darauf, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Und auch wenn es eventuell erstmal nicht logisch erscheint, auch wenn es schwerfällt. Wie war das mit den Dienern hier auf dieser Hochzeit? Was haben wir gelesen im Vers 7? Jesus sagt den Diener, füllt die Krüge voll mit Wasser. Und was sie dann auch gemacht haben, aber ich weiß nicht, die Diener kriegen diese Ansage und müssen sich doch gedacht haben, ey Jesus, Wein fehlt, nicht Wasser. Ne? Und diese Krüge, die man damals hatte, wir sehen das hier vielleicht auf dem Bild, das waren Krüge, die waren eigentlich dafür da, für ganz bestimmte Rituale. Das waren keine kleinen Karaffen, die man hatte, sondern die fassten 100 Liter circa. Und die sollten die randvoll machen. Und eigentlich könnte man ja sagen, kein Problem, ne, nimmst den Schlauch und füllst das Wasser da rein, Wassermarsch, Gefäße voll, aber so lief das ja damals nicht. Die mussten ja erstmal die Krüge, die kleinen Krüge voll machen und die dann da rein, das Wasser da reinschöpfen. Und ich denke mir, ich weiß nicht, ob die wirklich verstanden haben, was die da machen sollen. Das wird hier gar nicht erklärt. Aber sie machen das. Und dann gehen die mit diesem Schöpflöffel zu dem Speisemeister. Speisemeister war vielleicht der Caterer damals, so würde man das heute, der war verantwortlich für das Wohl. Und ich denke mir, der stand da schon mit hochrotem Kopf. Ja, der war wahrscheinlich schon ziemlich nervös und lief da hin und her. Und jetzt sollen die dem das Wasser, die Wurst haben es ja nicht probiert, bringen und zum Kosten geben, was auch immer da drin war. Die wussten es ja nicht. Ich weiß nicht, was haben die sich gedacht? Ich denke nur, die haben gehofft, Jesus, wenn du jetzt nicht was tust, dann stehen wir wirklich blöd da. Aber die haben vertraut. Die haben das gemacht, sie dienten und sie handelten und das waren eben auch Glaubensschritte. Und ich denke, das ist für uns auch wichtig im Leben. Und in Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Den, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und vielleicht scheinen uns die Aufgaben manchmal nicht immer klar oder auch komplett zu überfordern. Und wir brauchen oft auch Mut in unserem Leben. Und das bedeutet eventuell auch etwas aufzugeben. Und vielleicht sind wir auch manchmal matt in unserem Leben. Aber in Korinther schreibt Paulus, in Korinther 12, Vers 9, Gott ist in den Schwachen mächtig. Sein Wille und seine Kraft ist, die uns befähigt. Ja, Verse 9 noch und 10. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und ich wusste, woher er kam, alle, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt den, zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Ja, Jesus verwandelt den Wein. Und wer hatte das mitbekommen? Nur die Diener. Also auch hier, wie wichtig ist das, dass wir die Nähe des Herrn haben und dass wir dienen. Weil wenn wir dienen, dann bekommen wir in unserem Leben, aber auch in den Leben der Gläubigen, bekommen viel mit. Wenn wir hier Zeugnisse geben, wir kriegen so viel mit, was Gott tut über das Gebet. Aber auch dadurch, dass wir beim Herrn sind, gibt er uns Einsicht über die Dinge durch den Geist. Wir können ganz bestimmte Dinge in der Bibel nicht verstehen, wenn uns Gott nicht die Einsicht gibt. Ja, der Speisemeister bekommt etwas zum Probieren. Und ich denke, der war komplett aus dem Häuschen. Das Fest ist gerettet. Und der probiert den Wein hier. Und das muss ein fantastisches Tröpfchen gewesen sein, was der Herr gemacht ist. Und der wäre wahrscheinlich schon zufrieden gewesen mit irgendeinem Kot der Migräne, mit irgendeinem Fusel. Aber der Herr kredenzt feinsten, ich weiß es nicht, Bordeaux, ich hätte es gern probiert. Und der neue Wein hat das Fest gerettet und Freude gebracht. Und wir dürfen sicher sein, am Ende enttäuscht uns Jesus nicht, wenn du beim Herrn bist und kommst zu ihm. Er wird dich nicht im Stich lassen. Und ich denke, das Schöne ist, dass jedes Kind diese Geschichte hier versteht, diese Begebenheit. Jesus handelt, wenn wir ihn einladen, wenn wir zu ihm kommen. Und ich kann das nochmal, das Pragmatische hier zusammenfassen. Lade den Herrn ein in deinem Leben. Werde den Mangel bewusst, den du hast. Gehe damit zum Herrn und warte nicht zu lange. Vertraue und glaube, dass der Herr handelt. Gehorche dem Herrn und diene in deinem Leben. Und das ist der eine Teil, der sehr pragmatische, dass der Herr uns in der Bibel ja auch auffordert, diese Dinge pragmatisch zu sehen und auch zu befolgen. Und auf ein Thema möchte ich noch eingehen, auf etwas, auf den anderen Teil. Der Herr wird hier, wie wir es in Vers 11 gelesen haben, verherrlicht. Und es gibt oft einen geistigen, einen prophetischen Hintergrund, den uns die Bibel auch mitteilt. Und die Frage ist, warum fängt Jesus seine Wirkenszeit mit diesem Wunder an, mit diesem Zeichen an, mit dieser Hochzeit? Und ich denke, das ist sicherlich kein Zufall. Und im Alten Testament lesen wir aus Jesaja 25, Vers 6. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Und Jesaja spricht hier von einem zukünftigen Fest, ein Fest der Freude, was kommen wird. Und das ist eine Prophetie auf das Reich Gottes, was noch kommt, wo Gott mit seinem Volk feiern möchte. Und dort wird es Wein geben. Und es ist ein Bild dafür, für diese absolute Freude, die noch kommt, was in dieser Hochzeitsfeier auch war. Und das ist kein Zufall, dass dieses Hochzeitsfest, was wir im Vers 1 gelesen war, am dritten Tag war. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Und Jesus zeigt mit diesem Zeichen, was er tut, mit diesem ersten Zeichen, wofür er gekommen ist. Und dieses Zeichen steht für etwas viel Größeres. Es ging nicht nur darum, diesen Wein dort wiederherzustellen, damit das Fest weitergehen kann, sondern es steht für noch eine andere Wahrheit, die dahinter ist. Jesus ist gekommen, um alles vorzubereiten, sodass das Fest, von dem Jesaja hier gesprochen wird, wirklich geschehen kann. Und er bereitet dieses Fest vor, damit die Freude, die da ist, damit diese Freude stattfinden kann. Und er schafft diese Voraussetzung dafür. Und in Vers 6 haben wir gelesen, dass diese Krüge, diese Wasserkrüge, die Jesus gebraucht hat, wozu diese Krüge eigentlich da waren. Es waren Krüge zur rituellen Reinigung, also eigentlich nicht für Getränke. Und er hätte sonst irgendwelche, er hätte die alten Weinkrüge nehmen können und hätte darin Wein füllen können. Welche Bedeutung hatte das? Die Menschen haben sich damals mit diesen Krügen gewaschen, rituell gewaschen. Es ging gar nicht so um die Hygiene, um die Hände zu waschen. Das war auch grundsätzlich nichts Falsches, weil im Alten Testament diese Waschung vorgegeben wurden. Und diese Waschung waren ein Zeichen dafür, ein Symbol dafür, dass wir vor Gott unrein sind, dass wir Schuld haben, dass unsere Herzen befleckt sind und dass wir Reinigung brauchen. Aber dieser tiefere Sinn dieser Waschung, das Bewusstsein dafür ist irgendwann mal verloren gegangen. Und die Menschen haben sich an Äußerlichkeiten festgeklammert und haben gedacht, an diesem Ritual liegt eigentlich diese Kraft, dass sie vor Gott rein sind. Und Jesus hat, als er gekommen ist, hat es den Menschen und den Pharisäern vorgehalten. Er hat geschrieben, also Matthäus 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, ihr Heuchler, ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Also nach außen wirkte das alles schön, aber innen, im Herzen, war es nicht gut. Die Menschen waren zu weit oft vom lebendigen Gott entfernt. Und das hat Jesus angeklagt. Und das ist kein Zufall, dass Jesus hier diese Wasserkrüge gebraucht, um dieses Wunder zu tun. Und es ist so, als ob Jesus zeigen wollte, diese Wasserkrüge, diese rituellen Reinigungsgefäße haben keinen Nutzen mehr. Und sie haben ausgedient. Und ich bringe euch das, was ihr wirklich braucht. Und Jesus füllte das Gefäß mit Wasser und machte Wein daraus. Und die Gefäße, das sind wir Menschen. Und Wasser ist ein Symbol für Leben. In Johannes 4 sagt Jesus der Samariterin am Brunnen, wer von meinem Wasser nimmt, der hat ewiges Leben. Und auch der Wein ist ein Symbol, was wir beim Abendmahl feiern für das Jesusblut. In Johannes 6, Vers 54 sagt Jesus, der mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Ja, Wein ist ein Symbol für sein Blut, das wirklich reinmacht. Das Lamm Gottes, was wirklich die Sünden der Welt nimmt. Und kein Wasser, kein Ritual, keine Tat kann uns wirklich reinmachen vor Gott. Und es kann sein, dass wenn du zum Herrn kommst, dass du auch noch Dinge und Rituale in dir selber hast, die noch tot sind, die vom Verständnis her, wo du noch meinst, das ist gut, aber der Einzige, der das wirklich vollbringen kann, ist der, den wir einladen dürfen in unser Leben, das ist der Herr. Und was ist abschließend, was können wir noch sehen, wer war verantwortlich für dieses Hochzeitsfest, dass der Wein hier kredenzt wird, das war eigentlich der Bräutigam, der für die Versorgung zuständig war, aber der hat versagt. Und der Bräutigam, das sind wir Menschen, das war das Volk Israel, hat versagt, aber Jesus tritt an seine Stelle und er erfüllt das, was wir nicht können. Und wir dürfen dabei sein, wenn wir Jesus annehmen, dann schenkt er uns Leben. Ja, was wir hier uns sehen in dieser Geschichte, ist eine Verwandlung von Wasser zu Wein, was auch wir in unserem Leben brauchen. Wir brauchen eine Verwandlung und diese Verwandlung kann nur Jesus tun. Und deswegen laden wir ihn ein. Ich möchte abschließen. Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass wir von deinem Wort lernen dürfen, Vater. Dass wir lernen dürfen, dass durch dich alles ist, Vater. Dass wir durch dich handeln können, dass wir durch uns nichts tun können, Vater. Und du bist nie weit weg. Wir können immer nach dir rufen, Vater. Wir können uns in dein Leben holen. Und ja, du bist uns nah, du willst uns nah sein, Vater. Und du reichst uns immer die Hand. Und es sind wir, die die das nicht verstanden haben, die uns getrennt haben von dir. Aber wir danken dir, Vater, dass du uns so viel Gnade und Barmherzigkeit schenkst, dass du Freude bringen willst. Und ja, lass uns das erkennen, Vater, auch wenn wir das noch nicht erkannt haben, Vater, dass wir sehen dürfen, wer du bist, dass du Gott bist, Vater, dass du jeden Menschen reinwaschen kannst und nur durch dich, Herr. Und lass uns das wirklich für uns selber verstehen, aber auch, dass wir ein Zeugnis sind für andere Menschen. Und wir möchten dir danken, dass das, was du getan hast, erfüllt uns alle und wird uns Freude bringen. Und es ist das, was wir sehen werden, Vater, das Letzte, das Beste kommt zum Schluss, Herr. Und wenn unser Leben hier vielleicht mit Dingen noch nicht in Ordnung ist und wir vielleicht noch unerfüllte Wünsche haben, am Ende, Vater, wirst du uns alles bringen, Vater. Du wirst die größte Freude bringen, die wir uns nur vorstellen können. Und wir können uns das gar nicht ausmalen, aber du hast das jetzt schon versprochen, du bist jetzt schon da, Vater. Und wir danken dir für diese Gnade und Barmherzigkeit und deine Liebe, Herr. Amen.